Ministry-Team hier. Das sind Judith und Klause, wollen heute irgendwie gerne für euch beten. Und ich habe echt irgendwie eine Bitte an euch, wenn es euch irgendwie schlecht geht und ihr irgendwo merkt, irgendwie, dass da es nicht weitergeht bei euch oder dass irgendwo ihr in so einem Loch drin hängt, hey, dann kommt bitte echt nach vorne irgendwie hier nach der Predigt und lasst für euch beten. Weil ich meine, hier ist eine Menge Kraft irgendwie gerade so spürbar. Ich bin schon ganz unruhig irgendwie davon. Und ich glaube, dass Gott echt viele Leute anrühren will. Und es ist echt nur Stolz, der einen davon abhält, dann doch nicht nach vorne zu gehen. Und lass dich da echt nicht reinlegen, lass dich da nicht täuschen, sondern komm wirklich irgendwie und lass dir dienen, lass für dich beten irgendwie, lass Leute vielleicht irgendwie noch einen prophetischen Eindruck für dich haben oder sonst etwas. Aber Jesus will dir wirklich begegnen. Gott will dich da rausholen. Gott will dich stärken. Und da bin ich echt total von überzeugt und ich bin wirklich überzeugt davon, dass da auch einiges passieren wird, wie bei Leuten heute Abend. Und lass dir die Chance nicht entgehen, sondern komm echt bitte und lass dann auch für dich beten. Epheser 6, hatte ich gerade das Gefühl, soll ich noch mit reinnehmen. Epheser 6, Vers 14. Seid also standhaft. Epheser 6, Vers 13. Darum legt die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Und es ist mir zum ersten Mal eigentlich irgendwie klar geworden, dass Paulus da ja über etwas redet, das noch gar nicht da ist. Also irgendwo, es ist ja nicht irgendwie, dass er sagt, zieht die Waffenrüstung Gottes an, wenn ihr gerade in Anfechtung fallt, wenn gerade der Tag des Unheils oder der Tag des Bösen, wie andere Bibelübersetzungen sagen, wenn der da ist, und dann zieht auf jeden Fall die Waffenrüstung an und dann kämpft ordentlich mit dem Teufel, sondern er sagt, zieht jetzt Gottes Waffenrüstung an, damit ihr am bösen Tag bestehen könnt. Und ich glaube irgendwie, dass das von einer Vorbereitung spricht, irgendwie, dass wir uns vorbereiten sollen darauf, irgendwie, dass schlechte Sachen kommen, dass schlechte Tage kommen, dass wir nicht jedes Mal überrascht sein müssen, irgendwie, wenn dann irgendwie etwas passiert, was uncool ist, und dass uns das auch nicht jedes Mal irgendwie vom Hocker reißen muss, sondern dass wir vorbereitet sein können, dass wir vorbereitet irgendwie in Schwierigkeiten reingehen können, dass wir vorbereitet in und durch Krisen durchgehen können und dass wir nicht immer irgendwie davon überrascht sein müssen und dann merken, Mensch, ich bin nicht vorbereitet, sondern dass es möglich ist, jetzt schon irgendwie Waffenrüstung anzuziehen, jetzt schon im Glauben zu wachsen, jetzt schon stark zu werden in Gottes Kraft. Und wenn dann der böse Tag kommt, dann ist das auf einmal auch alles gar nicht mehr so schlimm, sondern dann ist da irgendwie schon Stärke, dann ist schon Glauben da, dann ist schon viel Leben im Geist da und alles ist gar nicht mehr irgendwie so heftig, wie das eigentlich sein könnte. Und wir haben ja jetzt 24/7 Prayer Woche gehabt und ich muss sagen, ich fand es auch richtig geil irgendwie und habe mich gefreut, dass jetzt gerade noch ein paar Geschichten irgendwie davon auch gekommen sind. Hatte Samstag Nacht gebetet und fand das eine unheimlich dichte Atmosphäre irgendwie vom Heiligen Geist hier im Kultschock und es hat mich wirklich total berührt und angesprochen und ich hoffe, dass wir irgendwann auch nochmal eine zweite 24/7 Prayer Woche machen oder dass das vielleicht irgendwie Tradition in dieser Gemeinde wird, eine gute Tradition, dass wir Gebetsgemeinde sind, dass wir immer mehr irgendwie Zeit mit Gott haben und immer mehr irgendwie so in Gottes prägender Gegenwart sind und einfach immer mehr irgendwie von Gott mitbekommen und in unser Leben hineinkriegen, wo Gebet ganz sicherlich ein Punkt von ist. Und wir haben jetzt den ganzen letzten Monat eigentlich immer über Gebet gesprochen und wir alle Predigten sind um das Thema Gebet gegangen. Und ich möchte heute zwar über etwas anderes predigen, aber es ist eigentlich immer noch so im Umfeld von Gebet. Und zwar ist mir einfach beim Beten etwas aufgefallen oder jedenfalls so beim Beten für andere oder irgendwie beim Reden mit anderen Leuten, dass es, glaube ich, irgendwie so ein paar Sachen gibt, die uns gebetstechnisch ganz schön frustrieren können. Und dass es einfach manchmal so ist, dass man für sich beten lässt und es passiert auf einmal richtig etwas und man merkt irgendwie Gottes Gegenwart und da ist das warme Gefühl im Bauch und es kribbelt irgendwie in den Händen und die Nackenhaare stellen sich auf und man weiß irgendwie, jetzt ist Gott da und man hat den totalen Frieden und einen Tag später ist alles wieder weg. Und dann lässt man irgendwie nochmal für sich beten und dann passiert irgendwie gar nichts. Und ich weiß irgendwie, dass manche Leute richtig darunter leiden und dass das mir etwas Frustrierendes ist. Und gerade irgendwie welche, die öfter mal irgendwie nach vorne kommen und für sich beten lassen und dann passiert gar nichts, aber irgendwann vorm Jahr oder anderthalb, da ist irgendwie mal was passiert, da fragt man sich ja schon wirklich, ist da irgendwie was kaputt gegangen, funktioniert Gebet irgendwie nicht mehr so richtig, steht Gott nicht zu seinen Verheißungen, dass immer, wenn gebetet wird, etwas passiert oder woran liegt das eigentlich, dass das so fies ist? Und es ist nicht nur beim Gebet so, sondern das ist bei vielen, geht das auch so, wie dass es bei Konferenzen ist oder Festivals oder Freakstock, dass dann irgendwie man richtig gepusht ist und das Gefühl hat, ja, irgendwie wir können jetzt die ganze Welt aus den Angeln heben und wir gehen irgendwie zurück in unsere Gemeinde und unseren Alltag und werden die fiese Chefin bekehren und werden irgendwo jede Menge Wirken des Heiligen Geistes erleben. Und dann irgendwie so eine Woche später ist alles weg. Und es ist alles irgendwie wieder ganz normal und alltäglich geworden. Und man hat nur noch so den Alltag und man hat eine schöne Erinnerung daran, wie geil das doch war, irgendwie auf Freakstock oder auf der letzten Benny-Hinn-Konferenz oder auf der letzten Pfingst-Bibelschule in, wie heißt das, Wiedenest? Genau, keine Ahnung, wo er so hingeht. Das ist jetzt total egal. Was? Warum lacht ihr? Ach nein. Ja, das ist doch Pfingst-Jugendkonferenz, ist das doch immer, ne? Okay, Halleluja, doch nicht ganz falsch. Also ich wollte jetzt nicht Wiedenest und mit dem Pfingstmund zuschlagen oder so. Als dann Benny Hinn damals in der Wiedenester-Bibelschule das Liederbuch rausgebracht hat. Ja, und es ist etwas total Frustrierendes. Es kann echt ärgerlich sein, irgendwie, dass man das Gefühl hat, man kann das irgendwie nicht halten. Und dann kommt wieder irgendwie die nächste Krise und wir fallen irgendwie wieder total auseinander, wie so ein altes Auto, das von Brückenpfeiler fährt. Und man kann es einfach nicht halten, diesen Segen Gottes. Und ich möchte gerne irgendwie eine Antwort darauf geben, warum das so ist, oder vielmehr irgendwie vielleicht eher eine Antwort darauf, was man dagegen machen kann und wie es möglich ist, so zu leben, dass das Wort Gottes immer da ist bei uns und wie dass es möglich ist, und wie immer im Segen zu sein und immer irgendwie ein Gefühl für Gottes Gegenwart zu haben oder meistens ein Gefühl dafür zu haben, aber jedenfalls ohne diese ganzen größeren Krisen zu leben und immer wieder irgendwo in diesen Segen Gottes hineinzukommen und eine gewisse Konstanz zu haben, eine geistliche. Und ich habe das ja schon wie bei dem GEMA gesagt, und wie das Jüngerschaft so ein Thema ist, das uns ein bisschen begleiten wird, wahrscheinlich in den nächsten Monaten, weil ich echt das Gefühl habe, dass Gott sagt, wir sollen da reinkommen, wir sollen Jesus mehr nachfolgen, intensiver nachfolgen, mehr irgendwie so sein wie er, und dass Gott uns immer mehr Schlüssel auch geben möchte, wie das möglich ist und wie wir in dieser Christus-Nachfolge wachsen können. Und ich glaube, ein ganz großer Schlüssel ist das, worüber ich heute predigen werde. Und es ist eigentlich vordergründig ein ziemlich einfaches Thema und auch ein total einfaches Thema, nämlich das gute alte Ding von Saat und Ernte, wo jeder schon sehr viele Predigten wahrscheinlich drüber gehört hat. Aber in den letzten Monaten ist mir das irgendwie nochmal ganz neu klar geworden, als ich so über ein paar Gleichnisse von Jesus gebetet habe. Und mir ist irgendwie nochmal ganz neu klar geworden, wie viel eigentlich das Säen mit dem Ernten zu tun hat, was mir teilweise gar nicht so richtig klar war. Und es wird im Grunde genommen hauptsächlich um dieses große Gleichnis gehen, das Jesus mal gesagt hat, nämlich das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Darüber werde ich allerdings erst nächstes Mal predigen. Und heute möchte ich eine kleine Einführung dabei reingeben und zwei wichtige Prinzipien im Umgang mit geistlichem Wachstum aufstellen. Falls ihr mitlesen wollt, Markus 4, Verse 26 bis 29. Irgendjemand eine Bibel mit? Genau, ist das in der Volksbibel-Leseprobe, Markus 5? Markus 4? Okay, kannst du mal gucken, Markus 4. Jesus gab ein Gleichnis. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann den Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und es wird Tag. Der Same keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Das ist so der Zeitpunkt, wo jeder von uns träumt, dass er bald passieren wird, so der Zeitpunkt der großen Ernte, wo irgendwie Gottes Gaben richtig in uns durchbrechen, wo irgendwie Gottes Charakter in uns durchbricht, wo die Frucht des Geistes nach Galaterbrief auf einmal richtig heftig da ist und wir vor Liebe nur so überströmen und jede Menge Frieden haben und jede Menge Freude haben und diese ganzen guten Sachen Gottes in unserem Leben auf einmal sichtbar sind. Aber davor, sagt Jesus eigentlich ganz deutlich, ist es nötig, dass erst einmal gesät wird. Und ich habe mir das irgendwie mal vorgestellt, wie das irgendwie so im Natürlichen wäre, wenn da jemand nicht säen wollen würde, aber er wollte ernten. Ist eigentlich irgendwie eine Sache, die total absurd ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wie im August, lade ich euch alle mal zu uns nach Hause ein. Wir haben nämlich hinter dem Haus so ein kleines Gartenstück. Der ein oder andere von euch kennt das schon von Grillpartys. Und wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, hey, ihr könnt jetzt alle mal kommen, die ganze Gemeinde, wir geben einen aus, wir stellen eine Flasche Mineralwasser dahin oder einen Kasten vielleicht sogar, soll ja nicht zu teuer werden. Und dann beten wir mal ein ganzes Wochenende dafür, dass richtig schöne Blumen in unseren Garten kommen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich so ein paar richtige charismatische Überflieger von euch, die würden wahrscheinlich sogar kommen. Und würden vielleicht sogar vorher noch ein paar Tage fasten und dann ist wirklich das Wunder passiert, dass die Erde ohne Samen die Blume hervorbringt und auf einmal irgendwie eine richtig holländische Tulpenwiese bei uns hinter dem Haus steht. Aber die meisten würden wahrscheinlich sagen, hey Storch, du bist total bekloppt, wir kommen doch nicht und beten für etwas, was du nicht gesät hast. Wenn du irgendwie da im Frühjahr nichts gesät hast, dann kann das ja gar nicht passieren, dann kann auf gar keinen Fall im Sommer irgendetwas da blühen und deswegen kommen wir gerne irgendwie zur Saatparty irgendwann im März, aber wir kommen auf gar keinen Fall, um für irgendetwas zu beten, was gar nicht passieren kann. Und komischerweise, das gleiche Prinzip im Geistlichen leuchtet den allerwenigsten Leuten ein. Und es ist total normal eigentlich, dass Menschen, die überhaupt nicht irgendwie geistlich säen, die keinen Bezug zum Wort Gottes haben, die kaum mit Jesus leben, dann irgendwie, wenn eine Krise kommt, dafür beten, Herr, gib mir doch bitte jetzt Freude und gib mir doch bitte jetzt irgendwelche guten Früchte und gib mir doch bitte jetzt irgendwie eine ganze Menge Liebe und sich dann darüber wundern, dass nichts passiert. Und eigentlich ist ja an dem Gebet auch gar nichts falsch. Man kann ja jede Menge Bibelstellen finden, irgendwie, dass Gott uns Freude geben will. Nehemia 8, Vers 10 sagt irgendwie, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Oder man kann irgendwie für Frieden beten. Das ist sicherlich auch irgendwie ein ganz biblisches Gebet. Lukas 2 ist das, glaube ich, wo der Engel ja schon sagt, Friede in den Menschen seines Wohlgefallens. Und es ist sicherlich irgendwie ganz biblische Gebete. Und man wundert sich manchmal darüber, warum passiert denn jetzt eigentlich gar nichts, wenn ich doch irgendwie solche Sachen bete, die eigentlich voll im Gottes Willen sind, wo ich weiß, dass Gott mich damit segnen will, warum passiert nichts? Und ich glaube, ein ganz häufiger Grund, warum nichts passiert, ist, weil vorher einfach nichts gesät worden ist und weil Gott sich zu seinem Wort stellt, weil Gott irgendwie an seinem Wort festhält und weil Gott irgendwie ein geistliches Gesetz da gegeben hat, das sagt, wenn du etwas ernten willst, dann musst du zunächst einmal etwas gesät haben. Und ich habe vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht genau, wann das war, irgendwie habe ich mal über dieses Gleichnis gebetet. Und es war echt, als ob mir Gott mir so einen Merksatz gegeben hätte. Irgendwie, das war auf einmal irgendwie ganz klar. Und er sagte, Storch, der dumme Bauer betet im Sommer für die Ernte, die er im Frühjahr nicht gesät hat. Und ich dachte so, wow, das stimmt. Und Jesus redet hier ja nicht wie von Landwirtschaft, das war ja jetzt nicht irgendwie so ein Vortrag vor der Jerusalemer Bauernvereinigung, wo er denen nochmal eben erklärt hat, wie das so mit dem Saatgut aussieht, sondern das ist ja etwas Geistliches. Er sagt ja, das Reich Gottes funktioniert so, dass erst gesät werden muss und dann kann geerntet werden. Und der Same ist eigentlich immer irgendwie das Wort Gottes. Also wenn Jesus solche Gleichnisse bringt, er hat ja mehrere irgendwie davon gebracht, die so aus dem Ackerbau kommen, dann ist es immer wieder irgendwie, dass er auch das selber auslegt und sagt, der Same aber ist das Wort Gottes. Und das heißt, wenn wir wollen, irgendwie, dass eine Frucht in unserem Leben kommt, dann ist es eigentlich unumgänglich, dass wir säen, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, dass wir in Gottesdienste gehen und Bibel lesen und dass wir irgendwie stille Zeit machen, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Denn nur wenn etwas gesät wird, kann eigentlich auch etwas aufgehen. Und natürlich passiert das manchmal irgendwie, dass aus Gottes Gnade heraus dann doch etwas passiert und wir doch irgendwie etwas ernten können, was wir nicht gesät haben. Aber das ist definitiv nicht das Normale, sondern das Normale ist, dass Gott sagt, hey, setz dich damit auseinander, sorg dafür, dass Saat in dein Leben hineinkommt, sorg dafür, dass begossen wird, sorg dafür irgendwie, dass es aufgeht. Und dann ist das ganz klar, irgendwie, dass du am bösen Tag bestehen kannst und dann ist auch ganz klar, irgendwie, dass du Frucht einfahren wirst und dass diese ganzen Dinge, die du haben willst und wonach du dich sehnst, dass sie wirklich kommen. Und ich glaube, dass so der Grund dafür, dass Jesus das hier mit diesem Saat- und Ernte-Ding vergleicht, das ist, dass das ein Naturgesetz ist und damit etwas ist, was wir als Menschen überhaupt nicht ändern können. Das ist einfach so. Das ist im Natürlichen völlig klar und das ist auch im Geistlichen eigentlich klar, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Es ist einfach so, wo nichts gesät worden ist, da wird auch nichts geerntet werden. Und Jesus hätte sicherlich auch irgendwie etwas so aus der Gesellschaft nehmen können oder ein politisches Beispiel oder so. Aber das wären alles Sachen, die man menschlich mit eigener Kraft eventuell noch verändern könnte. Und ich glaube, dass Jesus gerade irgendwie dieses Naturgesetz genommen hat, heißt irgendwie, dass es im Geistlichen genauso unumstößlich ist, wie das im Natürlichen unumstößlich ist, dass es ganz einfach so ist. Wasser ist nass und Schnee ist kalt und Feuer ist heiß und wer ernten will, der muss säen. Und das ist der erste Punkt, den ich euch echt gerne mitgeben will. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie für manche Leute ein harter Punkt ist und man sich denkt, ach Mann, ich hätte mir das eigentlich viel einfacher vorgestellt. Ist doch so komfortabel eigentlich, so ganz normal zu leben und hin und wieder dann mal zu beten und dann schüttet Gott was aus. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das ärgerlich ist, um mir sowas zu hören. Aber ich glaube, dass es wirklich so ist. Und dass je mehr Konstanz einfach da ist und so im Umgang mit Gott und je mehr irgendwie geistliche Disziplin auch da ist, je mehr Bibellesen da ist, je mehr Beten da ist und je mehr Gemeinschaft da ist und je mehr irgendwie Ausrichtung auf Jesus da ist, umso mehr wird das geistliche Leben Früchte tragen. Und umgekehrt, je weniger das da ist, umso weniger wird auch Früchte da sein. Und man kann natürlich irgendwo sich durchmogeln und sicherlich wird man in den Himmel kommen, wenn man sich bekehrt hat und danach auch gar nicht mehr viel irgendwie mit Gott macht. Aber ich glaube, man kann nicht erwarten, dass das eigene Leben geistlich reif und voll wird, wenn man sich nicht darauf einlässt, immer wieder zu säen, immer wieder Wort Gottes auszubringen und immer wieder irgendwie dafür zu beten, neu dran zu denken, darüber zu meditieren, dass dieses Wort auch wirklich aufgeht. Und das ist dann so der zweite Punkt eigentlich an der Sache. Jesus sagt, der Bauer bringt das Saatgut aus und dann geht er erstmal pennen. Und dann steht er morgens auf und es ist immer noch keine Frucht da. Und dann geht er wieder pennen. Und dann steht er wieder morgens auf und es ist immer noch keine Frucht da. Und so geht das ein paar Wochen oder ein paar Monate lang. Ich kenne mich damit nicht so aus, aber ich glaube, es dauert schon irgendwie eine ganze Weile, bis dieser Same, der gesät worden ist, auch wirklich aufgeht. Und ich glaube irgendwie, das ist das Nächste, was uns manchmal irgendwie frustriert oder wo wir nicht mit klarkommen, dass wir manchmal denken, Mensch, jetzt war ich doch hier schon mal im Gottesdienst und ich habe hier gehört, wie der Storch da irgendwie was gesagt hat und jetzt muss doch eigentlich morgen muss die Frucht da sein, weil es ist gesät worden. Und das, was das Wort Gottes ganz klar sagt, ist, nein, so schnell geht das nicht, es dauert halt einfach eine Weile. Sobald der Same ausgesät worden ist, wird irgendwie etwas passieren. Das heißt da, dass die Erde von selbst die Frucht hervorbringt. Und das heißt irgendwie nach jüdischem Denken nicht, dass es automatisch ist, so wie in der Maschine, weil Maschinen hat es damals noch gar nicht gegeben, das kann es gar nicht bedeuten, sondern das bedeutet, dass Gott irgendwie ein Werk dazu tut, das geheim ist, das wir nicht verstehen können, das wir nicht kapieren können. Aber Gott macht etwas mit dem Samen und Gott sorgt dafür, dass es groß wird. Aber das geht eben nicht über Nacht. Das dauert manchmal ganz schön lange. Manchmal muss man Wochen, manchmal Monate, manchmal sogar Jahre über Dinge beten, sich immer wieder irgendwie damit beschäftigen, immer wieder sich Gott aussetzen, damit es dann letzten Endes auch wirklich funktioniert. Und das ist dieser zweite Punkt, dass ich euch bitten möchte, nicht ungeduldig zu werden, sondern auch wirklich Zeit einzuplanen und damit zu rechnen, dass es je nachdem, was man haben möchte, dass es ganz einfach so ein bisschen dauert. Und es gibt Dinge, über die bete ich jetzt also schon monatelang. Ich glaube, es gibt sogar einige Dinge, wo ich schon seit Jahren eigentlich irgendwie so da dran bin, immer wieder irgendwie in der Bibel nachzuforschen, Bücher zu lesen, darüber zu beten, mit Menschen zu reden, weil ich das gerne irgendwie in meinem Leben haben will. Gerade jetzt so dieser ganze Bereich von Gottes übernatürlicher Kraft und Heilung und so, wo ich immer noch nicht irgendwie besonders weit mit bin, wo ich ein bisschen mehr erlebe als vielleicht noch vor 5 Jahren, aber wo es immer noch so ist, irgendwie, dass ich weiß, dass so noch ganze Dimensionen zu erreichen sind und wo ich immer noch irgendwie bete und nachdenke und Tagebuch schreibe mit allen Erlebnissen, die ich da hatte und Gott immer wieder irgendwie beknie und immer wieder irgendwie ins Wort gehe, weil ich will, dass dieser Same auch wirklich aufgeht. Und ich weiß, dass da schon einiges gesät worden ist, aber ich weiß auch, dass ich noch einiges dafür tun muss, dass er aufgeht. Und da stelle ich mir das dann nicht mehr so vor, wie jetzt bei so einem großen Feld, sondern da finde ich es einfacher, mir das so als eine Zimmerpflanze vorzustellen, die ich erstmal sähe, wo ich in den Topf irgendwie was reintue mit der Erde, aber danach leider auch eine ganze Menge Arbeit aufwenden muss, damit das Ding am Leben bleibt. Und das habe ich früher immer relativ schmerzhaft erfahren müssen, wenn meine Eltern in den Urlaub gefahren sind. Und wenn es dann hieß, wir sind 3 Wochen weg und hier ist die Gießkanne und da sind die Blumen. Und wer, wenn in 3 Wochen nicht alle Blumen noch leben? Und Tatsache ist, dass also nach 3 Wochen nie alle Blumen gelebt haben. Und das irgendwie ein paar waren dann irgendwie schon total verschimmelt, weil ich zu viel Wasser drauf getan habe. Und ein paar waren irgendwie total vertrocknet, weil ich irgendwie nicht dran gedacht hatte, die zu gießen. Und naja, wie das halt so ist. Und wie Blumen ist schon ganz schön schwierig, wenn man keinen grünen Daumen hat. Und genauso ist es, glaube ich, auch irgendwie mit dem Wort Gottes und mit dem, was Gott in unser Leben hineinsehen will. Man muss da ein bisschen Arbeit drauf verwenden, dass es auch wirklich aufgeht. Und es gibt da irgendwie so diesen Begriff wie der Meditation. Das bedeutet irgendwie über dem Wort Gottes zu brüten, darüber nachzudenken, es in seinem Geist zu bewegen und immer wieder irgendwie damit zu Gott zu kommen, bis es wirklich aufgeht. Und ich weiß, dass das so in der freikirchlichen Szene ein Wort ist, irgendwie das wenige Leute benutzen, weil denen das irgendwie unangenehm ist, weil man dann immer irgendwie an fernöstliche Yogi mit Dreadlocks denkt, die einen halben Meter über dem Boden schweben. Aber damit hat natürlich christliche Meditation überhaupt nichts zu tun. Sondern es ist eigentlich das, was im Psalm 1 steht. Ne? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht da sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über seinem Gesetz und über seinem Wort sinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist und seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er anpackt, gelingt ihm. Und das ist irgendwie, was Meditation ist, oder das ist irgendwie das, was Gottes Wort in uns lebendig werden lässt, dass wir es nicht einfach nur einmal hören, sondern dass wir es danach bewegen, dass wir Tag und Nacht darüber nachsinnen, immer wieder nachbrüten, immer wieder irgendwie mal nachschlagen, Bibelverse auswendig lernen, die uns wichtig sind, darüber beten, Gott fragen, was es denn bedeutet, wenn wir was kapiert haben, das dann auch wirklich umsetzen und immer wieder dieses Wort Gottes in uns bewegen. Und jetzt sagt dann vielleicht der eine oder andere von euch so, ja, du bist Prediger, du bist Pastor, irgendwie bei dir kann das sein, du hast ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als über dem Wort Gottes zu brüten. Aber ein paar von uns müssen leider arbeiten und wir können das gar nicht. Und ich glaube, dass ihr das doch könnt. Ich glaube, dass tatsächlich jeder Mensch die Möglichkeit hat, über Gottes Wort nachzudenken. Und wenn ihr mal ganz ehrlich miteinander, mit euch selber seid und mal ganz ehrlich so euer Leben durchscannt, dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass ihr auch während ihr arbeitet oder während ihr irgendetwas anderes macht, die ganze Zeit mit Gedanken eigentlich woanders seid. Und es gibt nur ganz wenige Momente eigentlich, wo man voll da ist und sich ganz irgendwie konzentriert irgendwie auf das, was man gerade macht. Und meistens ist das so, dass man irgendwie auf der Arbeit ist und man denkt noch an den Kinofilm, den man gestern gesehen hat, wo so bewegende Bilder drin waren oder so eine tolle Musik. Oder man macht sich Sorgen und denkt daran, was noch alles schief gehen kann und denkt an seine Rente, die man nicht mehr kriegt vielleicht und hat irgendwie Angst vor irgendwas und es läuft die ganze Zeit eigentlich, laufen wie Bilder durch unseren Kopf und denken wir über irgendwelche Sachen nach. Und ich glaube, dass der gleiche Mechanismus auch der ist, der uns meditieren lässt über Gottes Wort. Und dass es eigentlich bloß eine Frage davon ist, womit beschäftigen wir uns innerlich, womit setzen wir uns die ganze Zeit auseinander, ist es etwas Positives oder ist es etwas Negatives? Und das, was Sonja da gesagt hat, irgendwie, dass man morgens aufstehen kann und dass man schon total down ist und dass man die ganze Zeit denkt, ich kann gar nichts und ich habe nichts drauf und ich bin sowieso total scheiße, das ist auch nichts anderes als Meditation. Das ist nichts anderes als den ganzen Tag diese Gedanken bewegen und es ist letzten Endes auch nichts anderes als den ganzen Tag etwas in sich hineinzusäen. Und dass da eigentlich nichts Positives bei rauskommt und man nicht dann irgendwie nach 3 Wochen auf einmal irgendwie morgens aufsteht und richtig gut drauf ist und sich irgendwie des Lebens freut, ist eigentlich klar. Und ich glaube, das, was Gott irgendwie machen möchte und was irgendwie für uns wichtig ist, wie als eine Art geistliche Disziplin, ist, dass einfach irgendwie dieser ganze Gedankenstrom, der da ist, dass er sich nicht mehr die ganze Zeit darum dreht, wie schlecht alles ist und wie scheiße wir sind, sondern dass wir anfangen, uns mit dem auseinanderzusetzen, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat und dass wir uns damit auseinandersetzen, was positiv ist und was Gott noch alles machen will. Und ich weiß, dass das eigentlich auch irgendwie eine Sache ist, die im Grunde jedem klar ist. Wenn man so ein bisschen darüber redet, dann würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, stimmt eigentlich, das ist klar. Und trotzdem ist es etwas, was uns total schwer fällt. Und wo ich auch selber irgendwie merke, ich habe manchmal richtig Bock darauf, negative Gedanken zu haben. Ich habe manchmal richtig Bock darauf, irgendwie an irgendwas Schlechtes zu denken oder daran zu denken, dass sowieso alles schief geht und dass eigentlich sowieso alles scheiße ist und dass ich ein total armer kleiner Storch bin und dass alle irgendwie Mitleid mit mir haben müssten, irgendwie weil alles so schlimm ist. Und es fällt mir manchmal richtig gehend schwer, dann zu sagen, so, nee, ich will da aber gar nicht drüber nachdenken, sondern ich will lieber irgendwie darüber nachdenken, dass es mir gut gehen kann. Ich möchte lieber irgendwie über das nachdenken, was Gott in meinem Leben noch machen will. will, als über das, was alles schiefgehen kann. Und ich glaube, dass genau das der Punkt ist, wo eigentlich eine Disziplin reinkommen muss, dass man einfach sagt, nein, ich will mich mit diesen fiesen Sachen nicht mehr auseinandersetzen. Weil das ist letzten Endes wirklich Teufelszeug. Und ich glaube, wenn wir über Anfechtung reden, dann fängt Anfechtung nicht irgendwie da an, wo man morgens aufsteht und irgendwie man will in den Gottesdienst fahren und das Auto ist kaputt und dann ist auf einmal der böse Teufel schuld. Sondern ich glaube, dass Anfechtung echt viel, viel früher anfängt. Dass Anfechtung spätestens da anfängt, wo die ganze Zeit negative Gedanken da sind bei uns und wo wir uns kaum noch wieder gegen wehren können, uns durch eine völlig negative Brille zu sehen und das Gefühl haben, wie das alles scheiße ist. Ich glaube, das ist schon definitiv Anfechtung. Und das ist ein Punkt, wo man eigentlich gegenstehen muss und wo man immer wieder die Wahrheit irgendwie von Gottes Wort gegensetzen muss und sich dem aussetzen sollte, was wirklich positiv in unserem Leben ist und immer wieder darüber nachdenken, was eigentlich Gott in unserem Leben machen will. Und mir ist das echt irgendwie ein total wichtiges Thema. Also gerade auch, irgendwie, je mehr ich so darüber nachdenke, irgendwie, was Gott in meinem Leben alles gemacht hat, ich glaube, sehr vieles kann ich daran festmachen, dass Jesus mir irgendwann mal eine Bibelstelle gegeben hat und mir irgendwann mal was gezeigt hat. Und als ich früher irgendwie noch viele Probleme damit hatte, depressiv zu sein und niedergeschlagen zu sein, kam mir irgendwann mal eine Erkenntnis darüber, dass Nehemia 8, Vers 10 echt wahr ist, dass die Freude am Herrn meine Stärke ist und nicht irgendwie die Trauer. Und ich wusste in dem Moment genau, wie das Gott das in meinem Leben machen will und dass das irgendwie wie so ein Banner ist, das er vor mir herträgt. Komisches Wort, ich weiß gar nicht, warum das jetzt kommt. Klingt ein bisschen fromm, ist auch egal. Aber dass das auf jeden Fall irgendwie etwas ist, was Gott für mich will, irgendwie, dass ich Freude habe im Leben. Und ich habe mich darauf ausgerichtet und ich habe immer wieder gesagt, hey, ich will jetzt nicht traurig sein, sondern ich will diese Freude haben, die meine Kraft ist. Und das ist auch heute noch so, wenn ich merke, irgendwie, dass da irgendwie was Dunkles kommt irgendwie, und dass ich anfange, depressiv zu werden. Ich sage mir, nein, ich will das nicht, sondern ich will diese Freude am Herrn haben. Ich weiß, dass Jesus mich glücklich machen will und darauf will ich mich ausrichten. Und ich möchte euch das einfach irgendwie mitgeben heute, irgendwie, dass es echt wichtig ist, irgendwie, dass wir gute Sachen in unser Leben hineinsehen, dass wir immer wieder irgendwie zu Gott zurückkommen, dass wir über das nachdenken und nachbrüten, was er uns gesagt hat. Und dass es bei uns eigentlich nicht so sein sollte, dass wir Bibel lesen und eine halbe Stunde später schon gar nicht mehr wissen, ob es Altes oder Neues Testament war. Oder dass wir irgendwie in den Gottesdienst gehen und Freitagabend und Samstagmorgen irgendwie wissen wir schon gar nicht mehr, worum die Predigt gegangen ist, weil das ist hier reingegangen und da raus. Gut, kann daran liegen, dass die Predigt scheiße war. Aber trotzdem, irgendwie sollte irgendwie etwas hängen bleiben. Trotzdem sollte immer wieder irgendwie das Wort Gottes da sein und uns motivieren, weiter darüber nachzudenken und weiter in diese Richtung Gottes zu gehen. Und ich glaube, dass das echt irgendwie ein schlechtes Leben ist, immer in der Krise dafür zu beten, dass Gott das jetzt ausbügelt, auch wenn Gott manchmal was machen will, und dass es viel, viel besser und entspannter ist, da hineinzukommen, permanent irgendwie zu säen, immer wieder irgendwie in Gottes Wort zurückgehen, immer wieder irgendwie einen konstanten Umgang mit Gottes Gegenwart zu haben, weil das wird irgendwie dazu führen, dass das Leben auch konstant wird und dass es gar nicht mehr irgendwie so oft nötig sein wird, in irgendwelchen krassen Krisen, die jetzt gerade sind, dann irgendwie nochmal zu beten, weil mit der Zeit ist einfach das Vertrauen da und man weiß, hey, ich komme da irgendwie durch, ist doch ganz klar. Ich habe ja den Glauben, ich habe ja diese Erfahrung auch mit Gott gemacht, ich habe ja die Freude, ich habe ja den Frieden und das wird mir auch keiner mehr wegnehmen. Ja, Rock'n'Roll. Amen. Ich kann nochmal eben beten und dann kann dieweil auch schon mal die Band kommen.